Chris Carter. Jagd auf die Bestie. Aus dem Englischen von Sibylle Ubleger. Gelesen von Uwe Teschner. Hörbuch Hamburg Verlag, 2019. An diesem Morgen brauchte Jordan Weaver aufgrund eines liegengebliebenen LKW, der eine der Zufahrtsstraßen an der Route 58 blockierte, für die knapp 9 Meilen von seiner Haustür bis an seinen Arbeitsplatz exakt 28 Minuten und 31 Sekunden, etwa 12 Minuten länger als gewöhnlich. Das Abstellen des Wagens und der Fußweg zum Personaleingang kosteten ihn weitere 80 Sekunden. Die Sicherheitskontrollen, das Einstempeln, der Gang zum Spind, um seine Tasche einzuschließen, und ein kurzer Abstecher auf die Toilette nahmen weitere 8 Minuten und 49 Sekunden in Anspruch. Er holte sich noch schnell eine Tasse Kaffee in der Kantine und ging dann das letzte Stück, den langen L-förmigen Gang entlang, der zu seinem Arbeitsplatz führte. Das dauerte 1 Minute und 27 Sekunden. Somit benötigte Jordan Weaver, Justizvollzugsbeamter im Krankenflügel des Lee-Hochsicherheitsgefängnisses in Virginia, alles in allem exakt 40 Minuten und 9 Sekunden, um den Arbeitstag zu beginnen, der schlimmste Tag seines Lebens werden sollte. Als er um die Ecke bog und sein Blick auf den Kontrollraum fiel, war seine Kehle plötzlich staubtrocken und sein Herzschlag beschleunigte sich. Der Raum, der auf allen Seiten über große, kugelsichere Glasscheiben verfügte, durfte niemals unbesetzt sein. Es mussten sich immer mindestens 2 Wachen darin aufhalten. Aber von seiner Position aus konnte Weaver keinen einzigen Kollegen im Raum entdecken. Das war besorgniserregender Fakt Nummer 1. Besorgniserregender Fakt Nummer 2 war, dass die Panzertür zum Kontrollraum sperrangelweit offen stand, was laut Regelwerk der Haftanstalt strengstens verboten war. Doch was Weaver schließlich einen kalten Angstschauer über den Rücken jagte und ihn dazu veranlasste, seinen Kaffee fallen zu lassen und ein stummes Stoßgebet gen Himmel zu schicken, es möge sich bei dem, was er sah, lediglich um einen schrecklichen Traum handeln, war das Blut, das innen an den Scheiben herunterlief. »Nein, nein, nein!« Seine Stimme wurde immer lauter, während er zum schnellsten Sprint seines Lebens ansetzte. Mit jedem Schritt schlug der große Schlüsselbund, den er am Gürtel trug, laut rasselnd gegen seine rechte Hüfte. 4 Sekunden später hatte er die Tür zum Kontrollraum erreicht und der Albtraum wurde endgültig Realität. Auf dem Boden des kugelsicheren Raumes lagen seine Kollegen Vargas und Bates in einer riesigen Blutlache. Ihre Köpfe waren unnatürlich verdreht, so dass man die Wunden an ihren Hälsen sehen konnte. Klaffende Schnitte, die einmal quer über die Gurgel verliefen und Drosselvene, Schlagader sowie Schilddrüsenknorpel zertrennt hatten. Scheiße! In einer Ecke, auf einem der 3 Drehstühle, saß Frank Wilson, ein 24-jähriger Pfleger mit asiatischen Wurzeln, der erst kürzlich seine Ausbildung an der Old Dominion University in Norfolk abgeschlossen hatte. Ihm war dermaßen brutal die Kehle aufgeschlitzt worden, dass ihm dabei fast der Kopf abgetrennt worden war. Im Gegensatz zu Vargas und Bates waren Wilsons Augen weit aufgerissen, und in ihnen stand das nackte Entsetzen. Aufgrund des Winkels, in dem sein Kopf abgeknickt war, sah es seltsamerweise so aus, als würde er Weaver anstarren, als flehe er ihn selbst nach seinem Tod noch um Hilfe an. Alle 3 waren bis auf die Unterwäsche ausgezogen worden. Ihre Waffen fehlten. Um Gottes Willen, was zur Hölle ist denn hier passiert? Betäubt vor Entsetzen stieg Weaver über Vargas reglosen Körper hinweg, um das Steuerpult mit dem roten Alarmknopf in der Mitte des Raumes zu erreichen. Als er mit der rechten Hand fest auf den Knopf schlug, ging im gesamten Komplex augenblicklich das ohrenbetäubende schrille Heulen der Sirenen los. Auf der Krankenstation im Westflügel der Haftanstalt gab es insgesamt 8 Zellen und dem Belegungsplan nach hatte nur ein einziger Patient die Nacht auf der Station verbracht, der Häftling in Zelle Nummer 1. Sofort sprang Weavers Blick zu den blutbespritzten Monitoren oberhalb der Konsole, genauer zum Monitor ganz links, Zelle 1. Die Zelle war leer. Die Tür stand offen.
»Scheiße!«
Weaver spürte, wie seine Knie unter ihm nachzugeben drohten. Er war seit 9 Jahren Schließer auf der Krankenstation und während der ganzen Zeit war noch nie ein Häftling ausgebrochen.
»Scheiße, Scheiße, Scheiße!«
brüllte er aus vollem Hals.
Wie konnte das passieren?
Erneut zuckte sein Blick durch den Kontrollraum. Er hatte noch nie so viel Blut auf einmal gesehen, und obwohl er sich der Gefahren seines Jobs durchaus bewusst war, hatte er auch noch nie einen Kollegen verloren.
Scheiße!
Dann hielt Weaver urplötzlich inne. Sein Verstand hatte etwas Ungewöhnliches registriert, das ihm aus unerfindlichen Gründen bis zu diesem Moment entgangen war. In einer halb geöffneten Schublade, unmittelbar hinter dem Steuerpult, blinkte ein schwaches, weißes Licht.
Was zum Teufel?
Weaver neigte den Kopf erst nach links, dann nach rechts. Ja, da blinkte definitiv etwas in der Schublade. Allerdings konnte er nicht erkennen, was es war. Um zur Schublade zu gelangen, musste Weaver ein weiteres Mal über den toten Vargas hinwegsteigen. Als sein rechter Fuß den Boden berührte, glitt er auf dem dicken Film Blut aus, der das Linoleum bedeckte, und verlor das Gleichgewicht. Instinktiv streckte er die Hände nach vorn aus, um sich irgendwo festzuhalten. Seine linke Hand griff ins Leere, doch seine rechte bekam den Rand der offenen Schublade zu fassen. Als er sich wieder aufzurichten versuchte, geriet sein Fuß erneut ins Rutschen, sein Griff um die Schubladenkante verstärkte sich und er zog sie aus der Führung. Selbst über das Heulen der Alarmsirene hinweg hörte Weaver das merkwürdige Klick, als die Schublade aufging. Es war das letzte Geräusch, das er in seinem Leben hörte, bevor ihm die Explosion den Kopf zerriss und in eine Wolke aus Blut, Knochensplitter und Hirnmasse verwandelte. Das Nationale Zentrum für die Analyse von Gewaltverbrechen, kurz NCAVC, war eine Spezialabteilung des FBI, die 1981 ins Leben gerufen worden war und 1984 offiziell ihre Arbeit aufgenommen hatte. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, andere Strafverfolgungsbehörden bei der Aufklärung ungewöhnlicher Gewalt- oder Serienverbrechen operativ und investigativ zu unterstützen, und das sowohl innerhalb der USA als auch im Ausland. Der Leiter der NCAVC, Adrian Kennedy, koordinierte den Großteil der Einsätze entweder vom Hauptquartier der Abteilung in Quantico, Virginia, oder von seinem Büro im obersten Stockwerk des berühmten J. Edgar Hoover Buildings im Nordwesten von Washington, D.C. aus. Doch als an diesem Morgen sein Handy klingelte, war Kennedy an keinem dieser beiden Orte. Wie es der Zufall wollte, hielt er sich in Los Angeles auf, wo er soeben eine gemeinsame Mordermittlung mit dem LAPD zum Abschluss gebracht hatte.
»Übermorgen findet Special Agent Larry Williams Beisetzung statt«, sagte er an die Detectives Robert Hunter und Carlos Garcia gewandt.
Seine von Natur aus raue Stimme, durch jahrzehntelangen Zigarettenkonsum noch heiserer geworden, klang müde.
»In Washington, D.C. Ich wollte es Ihnen nur sagen, für den Fall, dass Sie es einrichten können, zu kommen.«
»Wir nehmen uns die Zeit«, antwortete Hunter. Auch ihm hörte man die Erschöpfung an, und die Tränensäcke unter seinen Augen verrieten, wie wenig er in den letzten Tagen geschlafen hatte. Garcia nickte bekräftigend. »Ja, wir kommen auf jeden Fall. Special Agent Williams war ein erstklassiger Agent.«
»Einer meiner Besten.«
In Kennedys Stimme schwang Trauer mit.
»Und ein guter Freund.«
»Es war uns eine Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten«, sagte Hunter. Kennedy schwieg und blickte ins Leere, als sinne er über etwas nach. Im nächsten Moment spürte er, wie das Diensthandy in seiner Sakkotasche vibrierte. Er bat die beiden Detectives mit einer flüchtigen Geste der linken Hand um Geduld, dann nahm er den Anruf entgegen.
»Adrian Kennedy«,
meldete er sich. Eine Weile lauschte er, ohne etwas zu sagen. Doch schon innerhalb der ersten Sekunden trat eine deutlich sichtbare Verwirrung in seine Züge. Diese Verwirrung wurde zu Unglauben und schließlich zu blankem Entsetzen.
»Was soll das heißen? Er ist weg!«
Diese Worte veranlassten Hunter und Garcia dazu, ihm fragend die Köpfe zuzuwenden.
»Wann ist das passiert?«
Ein Hauch nervöser Furcht hatte sich in Kennedys Stimme geschlichen. »Was ist los?« Garcia sah den Direktor stirnrunzelnd an. Kennedy bedeutete den beiden abzuwarten.
»Wie zum Henker kann das überhaupt sein?«
Kennedy zog die Schultern hoch und die Nervosität in seiner Stimme schlug in Zorn um.
»Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber sollte er nicht eigentlich in einem Hochsicherheitsgefängnis untergebracht sein? Und wie ist es möglich, dass ein Häftling, der in einem Bundesgefängnis mit höchster Sicherheitsstufe einsetzt, einfach aus einem schwer bewachten Gebäude spaziert, ohne dass ihn jemand aufhält?
Was für beschissene, nichtsnutzige Wachen arbeiten denn da?
Entschuldigung, er wurde wohin verlegt?
Einen Sekundenbruchteil lang ging Kennedys zornfunkelnder Blick zu Hunter, der seinen alten Freund in wachsender Besorgnis beobachtete.
Trotzdem, die Sicherheitsvorkehrungen hätten...
Kennedy brach mitten im Satz ab.
Wie viele Wachen hat er getötet?
Kaum hatte er die Antwort gehört, fasste er sich mit der flachen Hand an die Stirn und begann sich mit Daumen und Zeigefinger die Schläfen zu massieren.
Eine Selbstschussanlage im Kontrollraum.
Seine Augen wurden riesengroß.
Wie kann er im Kontrollraum eine Selbstschussanlage gebaut haben? Womit denn?
Wie in Gottes Namen ist er an eine... Abermals verstummte Kennedy abrupt. Ihm schien klar geworden zu sein, dass all seine Fragen an dem, was geschehen war, nichts mehr ändern konnten.
Okay. Ich will, dass er unverzüglich landesweit zur Fahndung ausgeschrieben wird,
befahl er.
Und ich meine, unverzüglich, habe ich mich klar ausgedrückt. Jede Strafverfolgungsbehörde, jede noch so winzige Polizeidienststelle im Land muss informiert werden. Jede. Außerdem will ich, dass Sie das Justizministerium darüber in Kenntnis setzen, dass die Suche nach dem Flüchtigen vom United States Marshal Service und dem FBI gemeinsam durchgeführt wird. Kapiert? Die Marshals werden ihn nicht im Alleingang jagen.
Kennedy rang wütend nach Luft.
Und ich will den Namen der Gefängnisleitung. Jemand wird für dieses Versagen gerade stehen. Darauf können Sie...
Was?
Es kommt noch mehr? Was denn noch?
Er schwieg einige Sekunden lang.
Moment, Moment, unterbrach er schließlich den Anrufer. Das müssen Sie bitte wiederholen. Atmen Sie einmal tief durch, reißen Sie sich am Riemen und dann noch einmal von vorn, aber diesmal langsam und verständlich.
Wieder huschte Kennedys Blick zu Hunter. Inzwischen sah er regelrecht gequält aus.
Sind Sie ganz sicher?
Fragte er den Anrufer.
In Ordnung.
Er klang resigniert.
Schicken Sie mir das Bildmaterial, ich will es mit eigenen Augen sehen. Und zwar umgehend. Haben Sie mich verstanden? Ja doch, jetzt sofort!
Kennedy legte auf. Um nicht das Handy gegen die Wand zu schleudern, holte er tief Luft und hielt den Atem an, bis er nicht mehr konnte.
Was ist los, Adrian?
Fragte Hunter beunruhigt. Keine Reaktion.
Adrian, sagte Hunter erneut. Was zum Teufel ist hier los?
Kennedys Blick, als er Hunter endlich ansah, wirkte hohl und weggetreten. Doch Hunter bemerkte auch noch etwas anderes in seiner Miene. Etwas, das er nicht identifizieren konnte.
»Er ist weg, Robert«,
stieß Kennedy nach einer scheinbaren Ewigkeit hervor.
»Er ist geflohen. Er ist einfach aus dem Hochsicherheitsgefängnis rausspaziert. Vollkommen unbehelligt. Er hat 3 Wachen und 2 Pfleger auf der Krankenstation getötet.«
»Wer ist geflohen?« fragte Garcia verständnislos. »Doch nicht der Killer, den wir gerade geschnappt haben.« Er sah Hunter kopfschüttelnd an. »Der sitzt noch in U-Haft, obwohl er nach seinem Prozess sicher in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt wird.«
»Nein, es ist nicht der, den Sie gerade geschnappt haben,«
antwortete Kennedy.
»Über wen reden wir dann hier?«
fragte Garcia mit Nachdruck. Kennedy und Hunter wechselten einen Blick. Da war immer noch dieser seltsame Ausdruck im Gesicht des Direktors. Sekunden zuvor hatte Hunter nicht gewusst, was er bedeutete, doch jetzt erkannte er ihn.
Es war Bedauern. »Es tut mir so leid«,
sagte dieser Ausdruck. Hunter spürte, wie sich in seinem Magen ein gähnender Abgrund auftat. Er musste gar nicht fragen, um wen es ging. Er wusste genau, welchen Namen Kennedy jeden Moment nennen würde. Garcia hingegen hatte noch immer keine Ahnung, von wem der Direktor des NCAVC sprach und verfolgte ratlos die stumme Kommunikation zwischen Kennedy und seinem Partner.
»Wer ist denn jetzt geflohen?« wiederholte er ungehalten. »Lucien«,
gestand Kennedy. Hunter schloss die Augen und atmete wie unter Schmerzen ein.
»Lucien?«
fragte Garcia, während sein Blick zwischen Hunter und Kennedy hin und her sprang.
»Wer ist Lucien?«
Hunter machte die Augen wieder auf, sagte aber nichts. Stattdessen war es Direktor Kennedy, der Garcia aufklärte.
»Lucien Fodor.«
Den Namen laut auszusprechen bewirkte eine Veränderung in ihm.
Auf einmal war er wie gelähmt vor Schock. Garcia hatte Hunter noch nie so gesehen wie in diesem Moment. Wenn er es nicht besser wüsste, hätte er schwören können, dass sein Partner regelrecht verängstigt wirkte.
»Wer zum Teufel ist Lucien Folter?«